Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründe und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gern nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Derzeit laufen mehrere große Prozesse gegen rechtsterroristische Gruppierungen, bekannt als die Gruppe um Prinz Reuß. Dafür wurden zum Teil eigene Gebäude gebaut, Gerichtsgebäude in Leichtbauweise, wo dann wirklich diese Verfahren mit sehr, sehr vielen Angeklagten und AnwältInnen etc. durchgeführt werden. Wir wollen es heute mal zum Anlass nehmen, uns mit dem Begriff Rechtsterrorismus auseinanderzusetzen. Was bedeutet das überhaupt? Und was meinen Menschen, wenn sie sagen, der Staat sei auf dem rechten Auge blind? Wir nennen uns den Begriff von vorne. Viele kennen verschiedene Ausdrücke in diesem Bereich. Man kennt vielleicht den Begriff radikal, den Begriff extremistisch und den Begriff terroristisch. Und nicht immer ist ganz klar, was was meint. Deshalb dröseln wir das jetzt erstmal kurz auf.
Beginnen wir mal mit dem Begriff radikal. So nennt man Weltanschauungen, die die Legitimation einer vorherrschenden gesellschaftlichen Ordnung anzweifeln. Insofern richtet sich das erstmal gegen die Institution der vorherrschenden Ordnung, also gegen den Staat, so wie er gerade ist, beispielsweise Polizei und dergleichen. Radikale Weltanschauungen können negative und auch positive gesellschaftliche Entwicklungen begünstigen. Die Zuschreibung von Radikalität zeigt auch gesellschaftliche Machtstrukturen. Vorkämpferinnen der Frauenbewegung, beispielsweise Suffragetten, galten zu ihrer Zeit als radikal. Radikalisierte Personen, Gruppen, werden meist als soziale Problemgruppen konstruiert. Heute würden wir solche Gruppen als ja vor allem positiv Vorkämpferinnen sehen, die was Wichtiges geschaffen haben, aber in der damaligen Zeit, also wenn radikalisierte Personen quasi wirken, werden sie meist als soziale Problemgruppen wahrgenommen. Diese problemorientierte Konstruktion kann aber dazu führen, dass Entwicklungsimpulse vorschnell als radikal gewertet werden, einfach weil Personen grundsätzliche Sachen anzweifeln, kritisieren und ganz anders denken wollen.
Ich kann vielleicht als Beispiel mal aus einer eigenen Studie, wo wir uns mit Radikalisierungsverläufen beschäftigt haben, ein anekdotisches Beispiel nennen. Wir haben da nach radikalen Personen für Interviews geführt und haben das entsprechend im Flyer erklärt. Es haben sich dann aber auch viele Personen gemeldet, die gar keiner radikalen Ideologie anhingen. Das waren Menschen, die gelesen wurden als Muslime und denen andere aufgrund ihres Glaubens oder Aussehens Radikalität zugeschrieben haben. Also in diesem Bereich Radikalität ist auch immer so ein bisschen die Gefahr da, dass man bestimmte Gruppen vorschnell verurteilt und manchmal auch Menschen vielleicht, weil sie in einer bestimmten Art und Weise aussehen, man sie eben dieser Gruppe zuteilt. Sie werden dann etikettiert. Und das war das Anliegen der Menschen, die sich bei uns damals gemeldet haben. Die haben gesagt, wir wollen mal gerne erzählen, was mit diesem Etikett radikal eigentlich so passiert und was das für unser Leben für eine Bedeutung hat. Insgesamt kann man sagen, dass Radikalisierung immer im Zusammenhang mit Vorstellung von Gesellschaft steht und auch mit einer Idee von Zugehörigkeit. Radikalität ist in der Regel normativ als negativ aufgeladen.
Radikalität meint aber noch nicht unbedingt gewaltvolle Umsturzwünsche oder Intentionen oder dergleichen. Also das muss man einfach nochmal abgrenzen. Man könnte vielleicht auch heute sagen, dass KlimaaktivistInnen auch teilweise als radikal angesehen werden, wenn sie sich irgendwo festkleben und protestieren. Und wer weiß, wie in ein paar Jahrzehnten auf diese Gruppe zurückgeschaut werden, dann wird wahrscheinlich auch ein viel positiveres Bild vielleicht von denen gezeichnet, als das heute so der Fall ist.
Zum Extremismus wird eine radikale Weltanschauung dann, wenn sie Gewalt als legitimes Mittel zur Veränderung der politischen oder staatlichen Gegebenheiten akzeptiert. Da kombinieren sich also quasi die radikale Weltanschauung und die Akzeptanz von Gewalt. Das Ziel des Extremismus ist es immer, die Gesellschaft entsprechend der Weltanschauung, die man eben hat, zu gestalten. Aktuelle Gruppierungen beispielsweise in Deutschland, die als extremistisch zu bezeichnen sind, das sind Menschen, die das Grundgesetz ablehnen, die Gewalt zur Abschaffung der politischen Ordnung okay finden und auch vielleicht zur Gewalt gegen RepräsentantInnen des Staates sogar aufrufen. Aber der Unterschied zwischen extremistischen Einstellungen und der Ausübung von Gewalt besteht trotzdem. Es ist so, dass nicht jede und nicht jeder, der Gewalt prinzipiell akzeptiert, sie dann auch tatsächlich ausübt. Also ExtremistInnen sozusagen sind einen Schritt näher an Gewalt dran, aber es muss noch nicht unbedingt zu Gewalt kommen.
Und vom Terrorismus spricht man, wenn es zur Ausübung von Gewalt kommt, von symbolisch aufgeladener Gewalt, mit der Intention, durch diese Gewalt vor allem im Zielpublikum Furcht, also Terror, zu erzeugen. Was meint jetzt Rechtsterrorismus? Es gibt keine verbindliche, allgemein akzeptierte Definition dazu. Es gibt unterschiedliche Formen rechtsextremer und rassistischer Gewalt und es gibt da jetzt kein einheitliches Bild.
Warum fragen wir überhaupt nach dem Punkt Rechtsterrorismus? Kann man nicht einfach sagen Terrorismus und dann kann man eben sagen, wonach sozusagen die Ausprägung dann so geht? Tatsächlich ist das Terrorismuskonzept bislang unzureichend, wenn es darüber geht, Spezifika von rechtsextremer Gewalt zu erkennen. Und das hat in der Vergangenheit auch behördlich schon zu gravierenden Fehleinschätzungen geführt. Teilweise wurden rechtsextreme Gewalttaten nicht in ihrer terroristischen Dimension erkannt, ganz einfach, weil die Sicherheitsbehörden eine unpassende Problemanalyse genutzt haben. Es ist so, dass die Terrorismusforschung vor allem in Deutschland lange Zeit ihre Erkenntnisse über terroristische Gewalt aus dem Beispiel von linksradikalen Gruppierungen gezogen hat. Also gerade in Deutschland die Rote Armee-Fraktion, das war so die klassische Terrorgruppe. Und da war dann die Idee, aha, wenn Terror, dann muss das so aussehen. Allerdings ist faktisch der Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik mindestens so alt wie die linke Stadtguerilla. Im Rechtsterrorismus beginnt die Tradition gezielter organisierter Gewaltakte auch schon Ende der 1960er Jahre, also eigentlich parallel mit dem, was wir heute als Linksterrorismus kennen.
In den 90er und 2000er Jahren gab es dann die Diskussion über Gefahren eines Rechtsterrorismus. Und man fragte sich dabei, gibt es eine braune Armee-Fraktion? Das wurde aber eigentlich verneint, weil man sagt, die Strukturen fehlten wegen organisatorischen und strukturellen Unvermögen der neonazistischen Szene und die Mehrheit dieses Lagers stünde terroristischen Handlungen negativ gegenüber.
Dann hat man kritisiert, dass die Frage aber eigentlich falsch gestellt war. Weil wer darauf wartet, dass es irgendwo eine Struktur gibt, wo eine Kommandozentrale vorherrscht und wo dann langfristig organisierte Anschläge die Folge sind, der würde das Wesen des neuen Rechtsterrorismus verkennen. Da gibt es nämlich mittlerweile modifizierte, also leicht angepasste Organisationsformen. Und dazu zählen die KritikerInnen, dass der quantitative Anstieg rechtsextremer Gewalt lange Zeit ignoriert wurde oder zumindest nicht erkannt wurde und auch nicht dann, als es eine gesteigerte Intensität und Brutalität in diesem Bereich gab. Auch wurde verkannt, dass es mittlerweile in dem Milieu eine Bereitschaft gibt, sich wirklich mit schweren Waffen auszustatten, auch Maschinengewehren und Sprengstoff. Ebenso wurde verkannt, dass auch die lokale Gewalt von informellen Gruppen durchaus schon am Rand des Terrorismus eigentlich verortet werden kann. Und Brandanschläge auf Heime, wo geflüchtete Menschen leben, die werden ganz häufig gezielt geplant, sind aber eben auch selten nur als Rechtsterrorismus eingeordnet.
Extremistischer Terror wird von Sicherheitsbehörden oft nicht als solcher erkannt, weil einige Spezifika von gängigen Terrorismusdefinitionen nicht gefasst werden oder nicht passen. Zum Beispiel der Charakter und die Organisationsformen der AkteurInnen, Tatmodus und Zusammensetzung der Opfergruppen. Rechtsextremismus hatte selten elaborierte Zellen- und Untergrundstrukturen wie die RAF. AkteurInnen entsprachen nicht dem Bild fanatischer oder intellektueller GesinnungstäterInnen, wie zum Beispiel von Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin geprägt war. Also man spricht halt oft bei rechtsextremen Taten dann sehr schnell von so Einzeltäter-Täterinnen.
Außerdem haben rechtsextremistische Taten nicht unbedingt denselben Signalcharakter wie Attentate auf prominente Angehörige von Eliten. Was auch eine Aussage ist, dass in dem Moment, wo es nicht um Eliten geht, das Ganze vielleicht weniger Aufmerksamkeit erfährt. Was bei rechtsterroristischen Taten auch fehlte, war die detaillierte politisch-ideologische Erklärung sozusagen. Teilweise war es sogar so, dass die TäterInnen ganz bewusst darauf verzichtet haben, sich zur Tat zu bekennen. Das war für die Diskussion und die Einordnung als Terrorismus insofern schwierig, weil die Terrorismusforschung Terrorakte ganz bewusst als Kommunikation betrachtet. Und wenn es dann fehlt, so eine Kommunikation, also wenn sich niemand dazu bekennt, dann ist es fast schon wie so eine Art Ausschlussgrund für politisch motivierte Gewalt. Und die Ermittlungsbehörden sind eben dieser Aussage der Forschung gefolgt und haben gesagt, wenn es keine Bekenntnisschreiben gibt, dann kann es kein Terrorismus sein.
Aber dennoch gibt es eine spezifische Kommunikationsstrategie rechtsterroristischer Akte. Es gab einen Schlüsseltext des Rechtsextremismus, der in der deutschen und internationalen Neonazi-Szene kursierte. Das Ziel sei es, das Sicherheitsgefühl zu zerstören und Unruhe in der Bevölkerung zu schaffen und den Glauben an die Unbesiegbarkeit der Regierung zu brechen. Und um dies zu erreichen, verzichteten rechtsterroristische AkteurInnen auf Tatbekenntnisse. Beim NSU ging das auf. Die Öffentlichkeit interpretierte sie als Taten von Menschen mit Migrationsgeschichte. Also da hat man ja im Umfeld der Betroffenen ermittelt. Der damalige Bundesinnenminister Otto Schily von der SPD warnte im Herbst 2004 vor muslimischen Parallelgesellschaften. Man sprach ja auch von Dönermorden in der Presse. Jedoch direkt und indirekt Betroffene der Gewalt verstanden die Botschaft und sahen auch rassistische Motivation. Sie wiesen auch auf Neonazis als TäterInnen hin. Es gab auch mal Demonstrationen, die aber gar nicht so viel mediale Wahrnehmung bekamen. Insofern war der Botschaftscharakter der Taten für die Ziele, das Zielpublikum durchaus erkennbar, aber es wurde halt in der breiten Gesellschaft und in der Politik nicht als terrorrichtig wahrgenommen.
Auch hier haben wir wieder ein Problem, dass die Forschung das eben anders definiert hatte. Also die Zielauswahl derjenigen, die getroffen wurden, der Opfer, die war in den gängigen Terrorismusdefinitionen einfach nicht berücksichtigt. Man ging da immer noch davon aus, dass Terror sich immer richtet auf politisch angefeindete RepräsentantInnen des Systems, also der Politik oder der Wirtschaft. Und wenn man diese Definition dann eben so eng fasst, dann können Übergriffe gegen rassistische und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen ausgeblendet werden, weil sie nicht in dieses System reinpassen. Tatsächlich war die Extremismusforschung selbst so ein bisschen überrascht, nachdem die Taten des NSU im Jahr 2011 dann bekannt wurden. Man hätte sich gar nicht vorstellen können, dass Neonazis solche Morde begehen könnten. Also da war die Forschung auch tatsächlich ein Stück weit hinten dran. Trotzdem ist es ein bisschen seltsam, dass es so zu so einer Überraschung kam, weil tatsächlich die Terrorismusdefinition schon vorher immer wieder mal angepasst worden war, in anderen Bereichen aber. Als die RAF in den 70er Jahren neben RepräsentantInnen des politischen Systems dann eben auch Menschen aus der Wirtschaft angegriffen hat, hat man diese Zielgruppe in die Opfergruppe in der Definition integriert. In den 80ern warf man den Blick auf die sogenannte autonome Szene und stellte fest, dass es nicht immer aus dem Untergrund passiert. Da sprach man dann von Feierabendterrorismus. Und in den 2010er Jahren passte man die Definition von TäterInnen im Hinblick auf Aktionsformen und Zielstellungen im Rahmen des IS-Terrorismus an. Zum Beispiel stellte man den Gruppenaspekt ein bisschen weiter nach hinten. Man sprach dann auch plötzlich darüber, dass es doch wohl terroristische EinzeltäterInnen gibt, was bis dahin eigentlich sehr unwahrscheinlich war, also der sogenannte Lone Wolf. Aber das ist eben erst im Zuge mit islamistischem Terrorismus passiert, obwohl das Problem im Rechtsterrorismus eigentlich schon seit längerem bekannt war. Da hat man aber eben diese Veränderungen in der Definition nicht vorgenommen.
Was sind nun Besonderheiten rechtsextremer Gewalt? Gewalt hat im Rechtsextremismus einen zentralen Stellenwert, aber nicht immer braucht es die Anwendung von Gewalt gegen Repräsentanten des Staates beispielsweise. Also aus diversen Gründen können rechtsextreme AkteurInnen auf politische Gewalt verzichten, weil sie zum Beispiel ja die staatliche Autorität an sich auch befürworten und ihre Ablehnung sich auf andere Gruppen richten. Sie werfen dem demokratischen Rechtsstaat ja eher die Schwäche vor, fordern auf, härter zu strafen, um abschreckend und vergeltend zu wirken. Also solche Begriffe wie draufhauen, wegsperren, abschieben. Dieser strategische Gewaltverzicht bei prinzipieller Gewaltbejahung ist insofern etwas Besonderes. Im Rechtsextremismus ist ja in der Ideologie und der Praxeologie die Gewalt eingeschrieben. Sie folgt einer radikalen Ideologie der Ungleichwertigkeit, will eine Dominanzkultur, also das ist ja quasi per se verknüpft mit Gewaltvorstellung. Es ist die Idee des Prinzips der Stärke, zentraler Wirkmechanismus der Gesellschaft, das Prinzip der Stärke, des Stärkeren. Zivile Formen gesellschaftlicher Kooperation und Konfliktlösung werden als unterlegen angesehen und die allgemeine Perspektive führt zu erhöhter Affinität zu Gewalt, also Gewaltakzeptanz, Neigung zu Gewaltanwendung.
Wenn man sich jetzt die tatsächliche Gewalt ansieht, dann kann man die auf zwei Achsen differenzieren. Das eine wäre der Grad der Planung und Organisation. Da wäre auf dem einen Pol die spontane Einzeltat und auf dem anderen Pol die organisierte und langfristig geplante Serientat. Und die zweite Achse wäre dann die, wo man die Intensität der Taten differenziert. Da wäre der eine Pol die verbale Bedrohung, Einschüchterung oder Nötigung. Und der andere Pol, das wären schwere und schwerste Gewalttaten, wo mit Waffen hantiert wird oder sogar Sprengstoff eingesetzt wird. Was die Forschung heute sagt, ist, dass die rechtsextreme politische Gewalt weit über ein Terrorismusproblem hinausgeht. Denn der größte Teil dieser Gewalt ist eben gerade nicht terroristisch, sondern auch als Spontantat unter Alkoholeinfluss findet das beispielsweise statt, eine rassistische Gewaltausübung. Es ist also ein ganz breites Feld an Handlungen. Was charakteristisch ist, ist aber immer, dass die Zielgruppen vorher in einem rechtsextremen Diskurs benannt werden und dass sie zu Feindgruppen erklärt werden und dass sie stigmatisiert werden. Also rechtsextreme Gewalt geht immer von einer Ungleichwertigkeit von Menschen aus und macht immer eine Zweiteilung der Gesellschaft, die einen, die dazugehören und die anderen, die nicht. Und gegen die, die nicht dazugehören, ist Gewalt dann eben legitim.
Und jetzt haben wir eine bestimmte Dynamik insofern, dass es eine Verschiebung gibt in rechtsextremen Feindbildkonstruktionen. Es gibt eine bestimmte Markierung von Personen als Volksverräter. PolitikerInnen beispielsweise, die für Asylpolitik sind, geraten ins Visier rechtsextremer GewalttäterInnen. Wir denken da an Walter Lübcke beispielsweise. Aber auch KlimaschützerInnen oder die Partei Die Grünen werden zu Feinden erklärt. Und man muss erwarten, dass mehr Opfer von gezielten Gewalttaten verzeichnet werden in Zukunft.
Und wenn man eben diese Dynamik ignoriert und vorrangig prüft, ob Rechtsextreme so agieren, wie das früher mal die RAF gemacht hat, dann wird man das nicht erkennen. Das ist so ein bisschen die Sorge. Also wenn man diese Dynamik eben nicht im Blick hat und die Veränderungen nicht im Blick hat, dann kann sehr lange rechtsterroristische Gewalt passieren, ohne dass sie als solche auch bezeichnet werden kann.
Und das hängt auch zusammen mit der Hypothese, dass vor Beginn rechtsterroristischer Gewaltwellen es immer prototerroristische Latenzphasen gibt. Also eine Radikalität der Rhetorik beispielsweise und der Grad der Bewaffnung und Vorbereitung von Taten steigern sich kumulativ, wie wir das auch in der Vorgeschichte des NSU sehen.
Wo beginnt jetzt also der Rechtsterrorismus? Die älteren Ergebnisse der Terrorismusforschung würden sagen, in den 1970ern, da diente politischer Terrorismus dazu, ein Langzeitprogramm zu erreichen. Es war eher ein punktueller Einsatz von Gewalt, aber kein Terrorismus. Und bei terroristischen Gewaltstrategien nutzt jetzt eine kleine, verdeckt agierende Gruppe, teilweise eben auch Einzelne, systematisch das Mittel der Gewalt aus. Zum einen, um dadurch symbolisch die Botschaft zu verbreiten, hallo, passt auf, und zum anderen zeigt sich dadurch eben auch, dass der Rechtsextremismus vielschichtig an unterschiedliche AdressatInnen kommuniziert. Also nicht nur an die, die aufpassen sollen, die terrorisiert und eingeschüchtert werden sollen, sondern eben auch an die eigenen AnhängerInnen oder an die breite Öffentlichkeit. Es soll so eine Strategie der Spannung, also irgendwie immer ein bisschen die Sorge, es könnte was passieren, ausgebreitet werden. Und es sollen aber eben auch Stereotype über die ausgegrenzten und angefeindeten Gruppen verfestigt werden.
Ein wesentliches Element für die Zuordnung zu Terrorismus war lange Zeit auch dieser serielle Charakter. Also dass es nicht nur eine einzelne Tat gibt, sondern eine ganze Serie. Und das ist auch so diese Einzeltäterproblematik, dass halt meist rechtsextreme Einzeltäter im Diskurs sind. Das ist aber auch eine Frage, wen betrachten wir eigentlich als EinzeltäterInnen? Nur weil jetzt Leute sich nicht persönlich getroffen haben und zusammen eine Tat vorbereitet haben und organisiert haben, heißt es ja nicht, dass die Person trotzdem völlig allein gehandelt hat. Wir denken beispielsweise auch gerade an den ganzen Social-Media-Bereich, wo Leute radikalisiert werden, Zuspruch bekommen, vernetzt sind. Also dieses kooperative Zusammenwirken, das geht ja durchaus von dem sich Treffen und eins zu eins was zusammen in einer Wohnung zu machen, weitaus hinaus. Insofern kann man auch das in Frage stellen, ob jemand EinzeltäterIn ist, wenn es da aber Kontakte im Netz gibt, man sich austauscht, radikalisiert, bejubelt wird für seine Taten und dergleichen.
Und da gibt es jetzt so einen neuen politikwissenschaftlichen Begriff, der nennt das modifizierte Serialität. Das heißt, nicht eine einzelne Gruppe oder ein einzelner Mensch muss mehrere Taten verüben, sondern die TäterInnen stellen sich in eine Reihe von anderen Taten. Die nehmen also explizit Die nehmen also explizit Bezug auf etwas, was vorangegangen ist, was sie als Vorbild sehen, also welche Taten sie als Vorbild sehen. Und sie sagen auch, dass sie sich wünschen, Nachahmer und Nachahmerinnen zu finden. Das heißt, es wirklich wird quasi wie so eine Geschichte, wie so eine Ahnengalerie von rechten TerroristInnen aufgemacht, in deren Reihe man stehen möchte.
Deswegen wird ja auch davon abgeraten, Bilder zu veröffentlichen von TerroristInnen oder auch Namen immer wieder so zu erwähnen, um genau diese Glorifizierung auch nicht so leicht zu ermöglichen.
Zusammengefasst lässt sich sagen, im Bereich Rechtsterrorismus gab es lange eine Orientierung an einer sehr engen Terrorismusdefinition, die erforderte, dass es eine Struktur gab, mit der man sich zusammenschloss, die gewisse intellektuelle TäterInnen erforderte und die auch die explizite Bekennung zu Taten einforderte. Erst durch die Weitung dieser Definition ist es aber möglich zu erkennen, dass sich auch der Rechtsterrorismus verändert im Zuge neuer Medien und im Zuge veränderter Terrorismusformen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.